Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und heute habe ich mir ein bekanntes Gesicht wieder eingeladen. Burkhard Sievert war schon mal bei mir im Gespräch und wir hatten über Anthony de Jersey gesprochen und die Trittbrettfahrer. Und heute soll es um eine weitere Übersetzung gehen. Aber erstmal herzlich willkommen, Burkhard.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, Andreas.
Ja, gerne, denn lass mich mal ein bisschen einleiten ins Thema. Ich habe kurz nach Neujahr, also beziehungsweise ich habe schon kurz vorher angefangen, der historische Rahmen der österreichischen Schule der Nationalökonomie von Ludwig von Mises übersetzt und rausgebracht. Und das ist jetzt als Buch erhältlich und ich habe das auch als Hörbuch hochgeladen. Und während ich damit fertig war, das im Traditionsshop anzubieten, bin ich gleich darüber gestolpert, dass du Omnipotent Government, allmächtiger Staat von Ludwig von Mises, übersetzt hast und das rausgebracht hast. Und nachdem ich schon beim Adventskalender 24 Bücher vorgestellt habe, dachte ich, heute mache ich das mal genau umgekehrt und ich lasse mich von dir ein bisschen berieseln, was denn in dem Buch vorkommt, denn das Buch habe ich selber noch nicht gelesen.
Also, ja, das Buch habe ich übersetzt, Omnipotent Government. Das ist 1944 auf Englisch erschienen. Grundlage war ein deutsches Manuskript, das 1978 als im Namen des Staates herausgekommen ist. Das wollte ich eigentlich ursprünglich nochmal neu auflegen. Da waren die Veröffentlichungsrechte aber nicht unsicher. Und da habe ich dann halt den Omnipotent Government genommen.
Von wem war das? Das 78?
Ja, das 78, Omnipotent Government, ist 44 rausgekommen. Bureaucracy war das erste Buch, was er auf Englisch herausgebracht hat, auch 1944. Ja? Und dann Omnipotent Government. Und da geht's halt um den allmächtigen Staat. Und wie gesagt, enthält ein Kapitel Antisemitismus. Das finde ich sehr wichtig und sehr gut. Und deswegen habe ich das übersetzt. Und man könnte es also, das Buch könnte man umreißen von der Freiheitsphilosophie zum Todestrieb. Ja, das Buch ist in vier Teile gegliedert: der Zusammenbruch des deutschen Liberalismus, Nationalismus, der deutsche Nationalsozialismus und die Zukunft der westlichen Kultur. Ja, er geht also erst in die Geschichte des deutschen Liberalismus ein, geht dann auf Preußen ein, sich dann halt der Triumph des Militarismus, beschäftigt dann mit Etatismus und Nationalismus, Widerlegung trügerischer Erklärungen und dann geht er auf Eigenarten des deutschen Nationalismus ein, auf die deutsche Sozialdemokratie, Antisemitismus und Rassismus, der Zusammenbruch der Weimarer Republik, der Nationalsozialismus als Weltproblem und wie gesagt dann am Ende Friedenspläne. Ja. Und ja, das ist ein umfassendes Werk, 400 Seiten und es ist einfach, ja, Ludwig von Mises ist einfach herausragender Autor. Das Schöne an dem Buch ist natürlich, dass das Buch eines Zeitzeugen, ja, das ist wie zum Beispiel Der Weg zur Knechtschaft von Hayek oder wie Gerhard Ranitzky, Das verdammte 20. Jahrhundert oder Wilhelm Röpke, Die deutsche Frage. Das sind also Bücher von Zeitzeugen, die halt direkt das Geschehen beschreiben. Und das sind Liberale, die es beschreiben. Ja? Und sowas ist mein Ziel, wieder aufzulegen. Die liberale Idee ist sowieso mein Steckenpferd. Ja? Also es ist ein Wettbewerb der Ideen. Und die Ideen sind Freiheit oder Gleichheit. Ja? Und die Freiheit ist die Idee des Kapitalismus, des Liberalismus. Ja? Der Kunde kauft und bestimmt dadurch, wer das Kapital hält. Das ist halt die Freiheit vom Individuum aus gesehen. Das ist immer die, da alle Erkenntnis subjektiv ist, geht das eine vom Individuum aus. Und Gleichheit, da die Menschen ungleich sind, kann die Gleichheit nur im Totalitarismus existieren. Und dann ist Ludwig von Mises da eine super Wahl. Ja.
Was mich immer beeindruckt, wenn ich Ludwig von Mises lese, das war jetzt natürlich besonders, weil ich das gerade erst noch im Kopf habe, frisch. Ich werde in ein Jahrhundert geworfen, das ich ja überhaupt nicht mehr kenne. So die Habsburger Monarchie zu der Zeit, wie die österreichische Schule entstanden ist, ich weiß nicht, wie geht's dir? Also 1871 ist für mich unglaublich weit weg und Ludwig von Mises erzählt, ja, und dann habe ich mit meinem Lehrmeister Karl Menger gesprochen. Und für mich ist das so, das ist ein verschollenes Jahrhundert. Das ist für mich irgendwie im Kopf sehr, sehr weit weg. Da hat sich seitdem alles geändert. Ja, und 44 ist ja eine noch weitere Übergangsphase dann von einer Diktatur. Aber zu dem Zeitpunkt hat er dann schon in Amerika gelebt, ne?
Ja.
Ja. Ja. Der Vergleich vom, wie es im Reich Preußen geregelt wurde und wie dann mehr oder weniger immer mehr die Eingriffe vom Staat in das akademische Wesen gegangen sind, das ist einfach eine vollkommen andere Darstellung als die, die man sonst so aus dem Geschichtsunterricht kennt, dass die Philosophie hinter der Wirtschaftstheorie im Grunde genommen schon die Weichen gelegt hat in den Nationalsozialismus, sage ich mal.
Ja, der Kathedersozialismus. Mhm. Die Professoren haben sich ja als die geistige Leibgarde der Hohenzollern betrachtet, ja. Und Ludwig von Mises schreibt, also erst haben den Hohenzollern gedient, dann den Marxisten und dann den Nationalsozialisten. Also die Professoren dienen sich opportunistisch der herrschenden Klasse an. Und Werner Sombart war ja auch so ein spezieller Fall, ja. Und der hat ja, glaube ich, gesagt, Adolf Hitler wird direkt von Gott gesendet oder so. Ja, also,
speziell. Habe ich jetzt nicht wörtlich parat, aber sowas in der Art schreibt Mises, ja.
Ja, das hat auch mal Roland Bader irgendwo zitiert, ja.
Ja, ja. Ja, das muss man sich ausdenken können, ne?
Ja, das ist unglaublich. Ja.
Ja, war das dein erstes Buch von Ludwig von Mises, was du übersetzt hast?
Ja. Normalerweise übersetze ich ja Ente de Jose. Der hat es mir ja besonders angetan, weil er mit seinen Freiheiten und Rechten eine Gesellschaftsbeschreibung, eine Gesellschaftsbeziehungssprache hat. Also kann damit alle Beziehungen innerhalb einer Gesellschaft, können wir über Freiheiten und Rechte beschreiben. Ja, und das geht bei Ludwig Entenutte-Jose geht von Freiheiten aus. Also eine Freiheit ist eine Beziehung zwischen einer Person und einer Handlung. Und ein Recht ist eine Beziehung zwischen zwei Personen und einer Handlung. Also wenn wir beide einen Vertrag schließen, dann haben wir eine Beziehung über eine Handlung. Der eine ist verpflichtet, der andere schuldet das Recht. Und das ist halt der Unterschied. Und dann, wie gesagt, es geht hier halt von dem Individuum aus, ja, erkenntnistheoretisch. Und also der Mensch handelt ist ja genau das Gleiche, ja. Und da habe ich de Jose übersetzt. Und zwei muss ich noch. Diesen Jahr wird Ente de Jose 100. Da hätte ich ganz gerne noch ein Buch. Und du weißt ja, im nächsten Jahr wird Rothbard 100, ja. Und da möchte ich auch gerne ein Buch machen.
Okay, hast du schon was im Blick?
Also ich habe mit dem Stefan Blankertz mal gemailt. Also ich weiß nicht. Also ich habe ja wenig Zeit, ich bin ja angestellt. Ich mache das nicht als Beruf oder so. Und ich mache das ja auch mit meiner Lektorin zusammen. Ich will da was Gutes hinstellen. Das bin ich dem Autor schuldig, natürlich auch dem Leser, aber auch ist auch mein persönlicher Ansporn. Wenn ich da einen Fehler sehe, das kann ich nicht gut leiden, ja. Und mich interessiert einmal die Freiheit und die Gleichheit. Und da ist also, wie gesagt, Ludwig von Mises, das, also so ein Buch neu auflegen, eigentlich wollte ich es neu auflegen, aber das muss ja auch mit den Rechten stimmen. Wenn das nicht funktioniert mit den Veröffentlichungsrechten, dann kann ich das nicht rausgeben. Dann habe ich es halt übersetzt, weil ich es halt so für so wichtig halte. Ja, gerade in dieser Zeit, weil ja so der Kampf gegen rechts geführt wird, ja, da habe ich mir gedacht, da könnte man sich mal ein bisschen näher mit beschäftigen und die Wissen vermitteln, ja. Der eine oder andere kauft vielleicht das Buch, ja, und liest es und versteht dann halt, dass der Nationalsozialismus eine Form von Sozialdemokratie war, ja. Mhm. Und Ludwig von Mises schreibt zum Beispiel auch, da schreibt ja auch der Stefan Blankertz oder was weiß ich, dass ja New Deal auch Faschismus war, also Kooperatismus, ja. Der italienische Faschismus ist ja ein italienisches Wort. Ja. Ist auch Kooperatismus. Also wenn, aber die Ursache ist halt der Staat für den Faschismus. Ja, der Staat sorgt dafür, dass die Firmen so groß werden.
Ja, es ist ja auch nicht wegzudenken. Das, was ein bisschen miteinander, also ich habe ja erst Amerikas große Depression von Murray Rothbard übersetzt. Das war ja erstmal schon mal eine Heidenarbeit. Ja. Aber das ist ja erstmal nochmal, das ist ja noch nicht der New Deal, das ist ja noch der Weg dahin. Ja. Aber es wird in der Öffentlichkeit Herbert Hoover, also der noch vor Franklin D. Roosevelt dann dran war, im Prinzip weitestgehend als ein laissez-faire kapitalistischer Liberaler gehandelt. In den Augen der Öffentlichkeit ist es so. Und es ist ja Wahnsinn, wie viel zu dem Zeitpunkt schon verstaatlicht wurde. Und das war in Deutschland in der Weimarer Republik auch kaum anders, ne? Und dann sind mit dem New Deal von Roosevelt halt alle Dämme gebrochen. Im Nationalsozialismus war es aber ein bisschen anders, ne? Die große Depression, die ja 1929 gestartet ist, die haben die Amerikaner eigentlich erst mit dem Eintritt in den Zweiten Weltkrieg überwunden. Die Deutschen schon schneller. Also deswegen muss man nicht Hitler in hohen Tönen loben, wie Sommer das getan hat oder so. Aber er hat ein paar Dinge getan, die der Wirtschaft mehr geholfen war. Nicht im Großen und Ganzen, aber die Weimarer Republik hat schon vorher relativ viel behindert und angefangen zu kartellisieren, ne?
Ja, ich denke mal, dass aber auch die Vorarbeiten gemacht wurden, dass es eigentlich schon besser wurde. Wie gesagt, in Wilhelm Röpke jenseits, also die deutsche Frage, da beschäftigt er sich auch damit. Es gab schon Anzeigen, dass es besser wurde, aber die Nationalsozialisten haben dann das Ruder übernommen. Übrigens auch ein gutes Buch, wo es um die deutsche Geschichte geht, ist Walter Eutgen, Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Da geht er auch auf die Monopole und Kartelle in Preußen ein. Das fand ich auch sehr interessant. Das war eins meiner ersten Bücher, die ich damals gelesen hatte.
Ich muss gestehen, ich habe weder Eutgen noch Röpke gelesen. Ich habe die Namen schon beide 100-mal gehört, aber in irgendwelchen Zusammenhängen, und ich habe noch nie was von ihnen gelesen.
Also das war zu der Zeit, Eutgen und Röpke, das waren die herausragenden deutschen Vertreter des der modernen Schule, sage ich mal, ja. Eutgen ist ja leider schon 1950 gestorben. Ja. Aber wie dem auch sei.
44, sagst du, ist allmächtiger Staat entstanden. Was denkst du, wie ist die Perspektive, wenn der Zweite Weltkrieg noch nicht mal zu Ende ist und du bringst so ein Buch raus, das im Grunde genommen den Nationalsozialismus beschreibt? Ich denke mal, da ist ja viel Theorie drin. Klar, du hast gesagt, es ist ein Zeitzeuge. Das ist schon richtig, aber dann zu diesem Zeitpunkt ist halt noch nichts aufgearbeitet. Mit anderen Worten, ich finde, man hat dann so eine Brille auf von wegen, wir stecken sogar noch in der Situation drin, und Ludwig von Mises schafft es schon während dessen einen Zustand zu beschreiben, auch wie Nationalsozialismus überhaupt gedacht ist. Also wie sie sich intern vorstellen, was daraus werden sollte. Die haben ja auch Jahrespläne aufgestellt, wie die Bolschewisten, ne?
Ja, ja. 36, 37 haben die angefangen mit 4 Jahresplänen, ja. Mhm. Ja, wie gesagt, Ludwig von Mises kannte sich mit der deutschen Geschichte aus, ja, mit den Alldeutschen, die da wohl dies bestrebt haben, ja. Und es ist ein ökonomisches Buch. Er vergleicht die Wirtschaftssysteme, den Bolschewismus, den Nationalsozialismus und den Kapitalismus, ja. Und er zeigt eindeutig, dass der Nationalsozialismus eine Form von Sozialismus ist, genau genommen von Sozialdemokratie, weil wer 8 der 10 Punkte des Kommunistischen Manifests umsetzt, der ist nicht wirklich, mit Liberalismus oder Kapitalismus hat das ehrlich gesagt nicht ganz so viel zu tun. Also ja. Das Wichtigste ist natürlich die Zentralisierung des Kredits in den Händen des Staates durch eine Nationalbank. Mhm. Also das Geldsystem. Also im Kapitalismus, ja. Oder heute sagt man in der Marktwirtschaft, müsste es eigentlich ein goldgedecktes System geben, weil halt ist halt der indirekte Tausch. Ja, also Geld hat ja drei Funktionen. Das ist einmal die Werterhaltung, das Zahlungsmittel und die Recheneinheit. Ja, und wenn wir halt irgendwas tauschen über Geld, dann tauschen wir letztendlich irgendwie Waren. Ja, da ist letztendlich stecken da immer Waren dahinter. Und Teil muss halt immer, es geht halt nicht alles sofort ausgegeben, Teil muss halt praktisch irgendwie gespart werden oder ja. Und ja, und bei einem Fiat Money, ja, wenn der Staat Geld drückt, dann ist das ein bisschen anders. Da habe ich neulich ein schönes Beispiel gelesen. Ein Monopoly-Spiel. Also mit den Häusern, das ist der Güterkreislauf. Und mit dem Geld, das ist der Geldkreislauf. Und wenn es da irgendwie Kontakt zu dem Spielehersteller gibt, oder zu Parker, der dann immer das Geld druckt, ja, also das unendlich Geld druckt, ist, da muss ja irgendjemand dann, also die Kaufkraft muss dann ja irgendwie sinken, da muss ja irgendjemand betrogen werden durch dieses Gelddrucken, ja, also irgendwie kann das dann, muss das dann nicht, also das finde ich, so stelle ich mir das vor.
Hast du noch ein Monopoly-Spiel?
Nee, habe ich nicht, aber das
Ich habe auch keins mehr, aber es geistert auf Twitter, sehe ich ja die ganze Zeit diese Memes und so weiter und ich sehe immer wieder aufkommen aus den Spielregeln von Monopoly selbst. Die Bank geht nicht pleite. Wenn die Bank kein Geld mehr hat, dann malt auf Zettel Geldscheine und gibt die weiter aus. Also das ist das Geile, Monopoly. Die Leute halten es für Kapitalismus, aber Monopoly ist ein Paradebeispiel dafür, wie Sozialismus funktioniert, weil es ein Nullsummenspiel ist.
Also Sozialdemokratie. Also das Kommunistische Manifest war Grundlage der SPD vom Gotha-Programm in einem Vereinigungsparteitag.
Ja, denkst du, dass die meisten Leute das wissen? Also nein, für mich ist das sonnenklar, dass Karl Marx die Sozialdemokratische Partei mit beschlossen hat und dass daraus der Kommunismus entstanden ist. Aber ich habe das Gefühl, die Mehrheit der Leute hat das völlig vergessen, oder?
Deswegen ist es sehr wichtig. Ja. Ja. Also, also Karl Marx hat ja das Kommunistische Manifest, also bei Gründung der SPD, ziemlich zerrissen. Ja. Und das ist Sozialdemokratie, das ist eher der LaSalle-Strang und nicht der Marx-Strang. Also Ludwig von Mises schreibt im Allmächtigen Staat, dass die SPD eigentlich aus zwei Parteien bestanden hätte. Ja, und dass die nach dem Ersten Weltkrieg dann zum Vorschein kam, ja, und dass dann die Probleme auftraten. Und die beiden Ströme, das war einmal LaSalle, ja, und einmal also die Sozialdemokratie und die Marxisten. Ja, die Sozialdemokraten, die haben immer Staat und Gesellschaft vermischt. Ja, die sprechen von Verstaatlichung, von Regulierung. Ja, das ist alles Sozialdemokratie. Also meines Erachtens will Marx nach der Revolution den Staat abschaffen. Ja, so habe ich das verstanden. Ja, und
aber sagt er nicht, der soll von selber absterben?
Ja, also praktisch Agorismus, ja, also mit Revolution funktioniert das ja halt nicht. Aber auf jeden Fall, das sind eher sozialdemokratische Ideen. Das sind keine, also Marx hat sich ja im Laufe der Zeit, das kannst du ja den Stefan Blankers mal fragen, wenn er dich mit dem demnächst unterhältst. Er hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. So was Ähnliches schreibt Ludwig von Mises auch. Und zwar schreibt er, dass Marx von Nationalökonomie nie was verstanden hat.
Ja.
Und dann in die nach London emigrieren musste, weil er hier nicht mehr so gut gelitten war. Und hat dann in der Bibliothek die ganzen Schriften gelesen, die Utilitaristen halt, ja, die halt noch Objektivisten sind. Also diese Wertschule, die Wertschule kam ja später. Ja, das hatten die ja noch nicht.
Und, ja, aber Smith und Ricardo halt. Und die hatten
ja auch genau.
Arbeitswertlehre von John Locke übernommen.
Ja, genau. Das hat er alles übernommen. Ja. Und die ist halt falsch. Hat auch falsche Wert gesetzt.
Ja, und also ich meine, Stefan Blankertz hat mir auch mal erzählt, dass Karl Marx sogar zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass sie falsch war, aber einfach keine bessere hatte und dann hat er sie deswegen übernommen. Aber Stefan Blankertz ist da manchmal so tief im Thema, dass ich mir denke, Stefan Blankertz kann mit seinem theoretischen Wissen kann er zu Linken gehen, ihnen was von Karl Marx erzählen und die Linken glauben ihm nicht, weil sie treue Karl Marx-Anhänger sind, aber da prallen halt Welten aufeinander. Jemanden, der wirklich Ahnung hat und ihnen erzählt, wie ihr Weltbild eigentlich aussehen müsste. Und Linke, die das aber halt nicht akzeptieren. Das ist manchmal auch ein bisschen. Also ich kenne die alle, weil ich habe die auf TikTok zum Beispiel in meinen Kommentarspalten. Das ist haarsträubend. Aber die glauben bis heute an Arbeitswertlehre. Gibt's auch Bekannte, die Gesichter. Ernst Wolf glaubt bis heute an Arbeitswertlehre. Es ist irre und es ist eigentlich auch total leicht zu widerlegen, aber da ist irgendwie der Wunschvater des Gedanken, habe ich das Gefühl.
Also, wie gesagt, die Erkenntnis ist subjektiv. Alle Erkenntnis ist subjektiv. Es kann nichts Objektives geben. Also, der Vertrag wird halt geschlossen und wir wissen nicht, warum sie den Vertrag schließen. Wir wissen, dass beide offensichtlich einen Vorteil haben, sonst würden sie den Vertrag nicht schließen. Ja, aber mehr kann man, der Mensch handelt, mehr kann man aus der Situation nicht auslesen. Ja. Aber das Kommunistische Manifest hat noch einige interessante Sachen. Starke Progressivsteuer, also alle soll gleich sein, aber die Besteuerung, die ist ungleich.
Ja.
Und wie war das noch? Konfiskation des Eigentums aller Emigranten und Rebellen, also Wegzugssteuer, ja. Gab es damals auch schon. War auch, also 8 von 10 Punkten.
Haben sie nur noch keine Mauer gebaut, ne?
ja, autark sind die ja auch. Ja, gut. Wie gesagt, was können wir noch sagen? Also, wie gesagt, er geht sehr gut auf alle drei Wirtschaftssysteme ein. Der Sozialismus wäre völlig undurchbar, wenn er als weltweites Produktionssystem eingeführt und damit der Möglichkeit beraubt würde, Wirtschaftsrechnung aufzustellen. Wenn er sich auf ein oder weniger Länder inmitten einer kapitalistischen Weltwirtschaft beschränkt, ist er nur ein ineffektives System. Von den beiden Modellen zu seiner Verwirklichung ist das Deutsche weniger ineffizient als das Russische. Das schreibt Ludwig von Mises im Allmächtigen Staat. Also, durch die Autarkie, kann das einfach nicht funktionieren. Also der Kapitalismus, also der Kapitalismus ist halt für Freihandel, der ist halt für freie Märkte, ja, und das kann also eine regulierte, ein regulierter Markt, ein sozialdemokratischer regulierter Markt, wo alles halt reguliert ist, kann das einfach nicht zulassen. Der kann keinen freien Handel mit dem Ausland machen. Das geht einfach nicht. Und beim Nationalsozialismus, das Eigentum ist, also das Privateigentum an den Produktionsmitteln ist formell privat, faktisch Staat. Ja, also wenn die Produzenten nicht produzieren können, was sie wollen, sondern von dem Staat, genau von der Regierung, gesagt bekommen, was sie bitteschön produzieren sollen, hat das nichts mit Kapitalismus zu tun. Denn da bestimmt der Kunde, wer letztendlich das Kapital hält. Und der Kapitalismus sparen, um Kapitalgüter zu bekommen, um dann Konsumgüter herstellen zu können. Also das sind komplett andere Schuhe. Und ja gut, der Bolschewismus hat halt Planwirtschaft gemacht und das ging überhaupt nicht. Das ist halt. Ja, Bezugpunkt bei der Wirtschaftsrechnung sind immer die ausländischen Preise. Das haben die Kommunisten ja auch zugegeben. Da holen wir uns einen Katalog aus Neuseeland oder so, haben sie, glaube ich, gesagt.
Das haben sie gesagt? Okay.
Ja, ich glaube, ja. Wir holen uns einen Katalog von irgendwo her und damit ermitteln wir unsere Preise.
Genial. Ich meine, Christian Rieck hat irgendwie mal so formuliert, das fand ich einen ganz treffenden Vergleich. Und wenn man schon keine Preise hat und sich am Ausland orientiert, dann ist die beste Idee, gleich den Weltkommunismus einzuführen. Das ist so, als würde man mit 100 Sachen auf der Autobahn fahren und weil man weiß, dass man zu schnell ist, reißt man einfach nicht nur seinen eigenen, sondern auch noch bei dem Nachbarn den Tacho raus. Dann wissen beide nicht mehr, wie schnell sie fahren und dann tut man so, als würde man jetzt gar nicht mehr fahren, sondern bremsen. So ungefähr sieht die Vorstellung dann davon aus.
Also Weltsozialismus kann nur Chaos sein, ja. da kann nichts mehr funktionieren. Da schreibt Ludwig von Mises auch eindeutig.
Ja,
ich meine, in dem Buch auch, ja. Er beschreibt, dass die Menschheit keine Wahl hat. Ja. Kapitalismus oder Sozialismus, ein Zwischending gibt es nicht. Und ja. Sozialismus führt ins Chaos.
Das finde ich auch immer wieder wahnsinnig wichtig zu sagen, dieses, es gibt keinen dritten Weg, egal wie sehr du es auch versuchst. Du hast ja selber gerade das mit der Sozialdemokratie schon gesagt. Die Sozialdemokraten begreifen sich ein Stück weit als die Mitte. Sie sind überhaupt keine Mitte, sie sind eigentlich total Extremisten.
Ja, also ich, wie gesagt, Kühnert Ledin sagt, rechts und links sind räumliche Adjektive, die sich auch in ihren Extrempositionen niemals berühren. Ja? So, und das macht, also ein räumliches Adjektiv für irgendwelche politische Positionen macht absolut überhaupt keinen Sinn. Ja? Das wird aus dem französischen Parlament nach der französischen Revolution abgeleitet und das ist total sinnlos. Ja?
Ja. Es ist egal. Wir haben keine Monarchisten mehr.
Ja, also das ist wirklich... Also wie gesagt, ein Beispiel bringt der Ludwig von Mises in einem allmächtigen Staat. Also dann kommt morgens um 6 schellt die Gestapo oder morgens um 6 schellt der russische Geheimdienst. Das ist egal, ob man letztendlich ins Gulag kommt oder ins KZ. Ja, das sind beides nicht legitime Handlungen. Ja, also das ist, also wie gesagt, ich bin ja immer der Meinung, ich schaue immer auf die Legitimität von Handlungen. Die Motivation eines Handelnden ist mir egal. Ja, wo ist die Zustimmung? Ja, wenn jemand verschleppt wird, ist das nicht legitim. Das ist keine legitime Handlung. Und das ist egal, ob das ein Nationalsozialist, also ein Faschist oder ein Bolschewik macht. Ja, das ist völlig egal. Ja, es ist mir auch, also, es gibt halt unerlaubte Handlungen und so Gewalt ist halt nicht legitim.
Hat allmächtiger Staat eine größere Einordnung vom Geldsystem, wie es unterm Nationalsozialismus gelaufen ist oder was die Sozialdemokraten für eine Vorstellung haben oder lässt es das Geldsystem mehr
ausführen? Das Geldsystem lässt er raus. Er vergleicht ausführlich Nationalsozialismus und Bolschewismus, stellt den Kapitalismus dar. Ja. Und wie gesagt, was ich auch sehr wichtig finde, ist das Kapitel über den Antisemitismus, dass der Antisemitismus Adolf Hitler im In- und Ausland geholfen hat. Also der Antisemitismus war ja nicht nur ein deutsches Problem. Also Röpke schreibt zum Beispiel, dass die Deutschen wohl als wie gesagt, es gab auch vor allen Dingen Osteuropa einen Antisemitismus. Das schreibt auch Hannah Arendt in ihrem Totalitarismus-Buch. Aber man hat die politischen Parteien in den Ausländern, in den ausländischen Staaten haben da irgendwelche parteipolitischen Spiechen damit getrieben. Und das hat Adolf Hitler irgendwie geholfen. Das schreibt Ludwig von Mises in dem Buch. Ja, also ich finde das Thema halt sehr wichtig. Ja.
Absolut. Ich finde es gut, in den Kreisen, in denen ich mich bewege, verkennt sowieso kein Mensch mehr solche simplen Tatsachen wie Kommunismus ist mindestens genauso schlimm, wenn nicht schlimmer als Nationalsozialismus. Oder was ja auch relativ bekannt ist, meine ich, ist, dass Stalin, nachdem er die Deutschen dann besiegt hatte, gesagt haben soll, also klar waren die Nazis unsere erbitterten Feinde, aber was sie mit den Juden gemacht haben, war ja schon ganz gut. Also
ja, er war ja auch ein Antisemit. Er hat ja auch
übelst.
Also wie gesagt, es kommt immer auf die Handlung an. Ja, also Mord ist nie legitim. Ja,
da erzählst du meinen Zuschauern bestimmt ganz neue Töne, ja.
Also, ja, deswegen, klar. Ich schaue immer, also praktisch wie im Privatrecht, wo ist der Vertrag, wo ist die Zustimmung? Und das ist mir egal, welche Ideologie dahinter steckt oder Hautfarbe oder was weiß ich, ja, das spielt überhaupt keine Rolle.
Ja, ich denke, da würden auch die meisten Leute zustimmen. Es geht halt in ja, was heißt, die Hautfarbe spielt keine Rolle. Wir reden ja über völlig andere Phänomene, ja, die 1944 zugetroffen haben, als das, was eine aktuelle Irrsinnspolitik von offenen Grenzen ist. Das hat dann nicht das eine mit dem anderen irgendwas zu tun. Da müssen wir uns schon in die Zeit reinversetzen.
Eine Verletzung des Eigentums, aber,
meinst du? Na klar. Ja, spannend. Also allmächtiger Staat ist etwas, habe ich noch auf meiner Leseliste. Hast du sonst noch andere Punkte direkt dazu?
Also eigentlich nicht. Wie gesagt, den Kartellsozialismus nimmt er sich auch vor. Die Quellen des Nationalsozialismus liegen im Etatismus.
Also vielleicht der Kathedersozialismus ist ja das, was Bismarck geprägt hat, der quasi mit den Sozialdemokraten kooperiert hat, um die Kommunisten auszuboten. Also so quasi leichten Reformsozialismus.
Um er war ein absoluter Liberalenhasser und hat halt die Bestechungspolitik gemacht, um und ich finde, dann entsteht da irgendwie auch Staatsgläubigkeit. Der Staat ist Gott, wie gesagt, hat Lassalle gesagt. Also der erste, Lassalle war der bedeutendste Vorläufer des nationalen Sozialismus. Also hat sich selber als Führer gesehen. Und für die Sozialdemokratie bedeutet wahre Freiheit die Allmacht der Regierung. Praktisch Freiheit von Not, ja. Röpke bringt ein schönes Beispiel, also der Gefängnisinsasse, der genießt vollkommene Freiheit von Not.
Ja. Ja. Finde ich auch ein schönes Beispiel. Habe ich auch mal ein Meme dazu gemacht mit, ja, der Löwe in der Savanne, der muss jeden Tag selber sein Essen jagen. Der wird nicht gefüttert, der hat keine Unterkunft. Wenn er krank wird, stirbt er. Aber er ist halt frei. Und der Löwe im Zoo, der wird jeden Tag gefüttert und kriegt kostenlose Grundversorgung, wenn er im Käfig ist. Aber er ist halt im Käfig, ne?
Also wie gesagt, Ludwig von Mises beschreibt ausführlich die Sozialdemokratie, beschreibt, vergleicht die Wirtschaftssysteme, Bolschewismus und Nationalsozialismus, also das deutsche Modell des Sozialismus und das russische Modell des Sozialismus und kommt zu dem Schluss, dass beides Sozialismus ist. Weil wie gesagt, wenn der Unternehmer nicht mehr unternehmerisch handeln kann, ja, nicht mehr also befohlen bekommt, was er zu produzieren hat, dann ist er kein Unternehmer mehr, sondern nur noch ein Betriebsführer, der vielleicht darauf achtet, dass seine Firma nicht ganz in Schrott geht. Ja, aber Unternehmer ist er nicht.
Ja. Allmächtiger Staat packen wir natürlich in die Videobeschreibung. Vielleicht magst du noch ein paar Worte verlieren zu deinem zukünftigen Projekt von Röpke. Das wird wie heißen?
Ja, also mein Ziel ist es, die deutsche Frage von Wilhelm Röpke neu herauszubringen. Das ist 1945 erschienen in erster Auflage, in dritter Auflage 1947. Ich kümmere mich aktuell um die Veröffentlichungsrechte. Ich habe es eigentlich schon fertig, aber die Veröffentlichungsrechte habe ich noch nicht.
Okay.
Wie das halt so geht, bin ich einfach angefangen.
Einfach raushauen. Einfach machen.
Das ist auch sehr interessant. Wilhelm Röpke, für Wilhelm Röpke ist das Schicksalsjahr der Deutschen 1866. Bismarck spielt eine ganz unrühmliche Rolle für ihn. Mhm. Röpke ist für Dezentralismus, ja, spricht vom Deutschen Reich als Großpreußen, ja. Also Großpreußen hat Deutschland übernommen. Die Probleme kamen aus Ostpreußen, also aus Ostdeutschland, also aus Preußen, die wurden praktisch übergestülpt. Und damit ging der Niedergang los. Und wie gesagt, er hat das Schweizer Modell schwebt ihm vor. Ich finde, dass er auch sehr gut mit Dechaussée zusammenpasst, weil er spricht auch von der Beweislast. Also er spricht auch in Jenseits von Angebot und Nachfrage, dass derjenige, der die Freiheit einschränken will, bitte die Beweislast tragen muss. Und das ist das Prinzip der Subsidiarität. Ja. Und Wilhelm Röpke hat so Begriffe geprägt wie spontane Ordnung. Das hat er 1937, glaube ich, schon gebracht. Er hat auch die Marktwirtschaft als geordnete Anarchie bezeichnet. Ja, Preise bilden sich unabhängig vom Staat und ist sozusagen eine geordnete Anarchie. Er brachte das Stichwort Wohlstand für alle. Also die Marktwirtschaft bringt Wohlstand für alle. Das ist ein herausragender liberaler Autor, der sich gegen das nationalsozialistische Regime aufgegehrt hat, der deswegen Deutschland verlassen musste, der in die Türkei gegangen ist, in Istanbul gelehrt hat, dann nach Genf gegangen ist, mit Ludwig von Mises zusammen gelernt hat und mit Hans Kelsen und der dann 1966 verstorben ist. Also eine hochinteressante Vita. Übrigens interessant ist, dass Wilhelm Röpke am 10. Oktober Geburtstag hat, am 10. Oktober geboren ist und Ludwig von Mises ist am 10. Oktober 1973 verstorben.
Tja, wie der Zufall so es so will.
Ja, das ist mein nächstes Projekt und es macht Spaß.
Ja, ich finde es klasse, dass ich nicht der Einzige bin, der mit aktuellen Übersetzungsprojekten beschäftigt ist. Also mir macht es auch viel Spaß, das zu übersetzen. Vielleicht noch technisch die Frage, so ein bisschen aus meiner eigenen Perspektive. Ich fand, Mises zu übersetzen ist schon angenehm, ne? Das fühlt sich ein bisschen...
Ja, also... Findest du das anstrengend? Nein, ich habe das anders gemacht. Also es gab ja im Namen des Staates und das lag ja vor. Und dann habe ich es übersetzt und dann habe ich versucht, die entsprechenden Textstellen im Namen des Staates zu kriegen, um dann das Wording von Ludwig von Mises hinzukriegen, um da möglichst nah ranzukriegen. Das habe ich zumindest versucht. Also ich habe ja auch menschliches Handeln und die Nationalökonomie und ich glaube, es haben die teilweise auch so gemacht. Also ich habe versucht, es so abzugleichen, wie es Ludwig von Mises, die Wörter zu nehmen, die Ludwig von Mises dann nimmt. Also da habe ich schon ein bisschen länger dran gesessen, aber alles gut. Also durch die Übersetzungsarbeiten bin ich halt in meiner Persönlichkeit unheimlich gestiegen. Das habe ich zumindest das Gefühl. Also das Übersetzungsarbeiten, die bringen einem so viel, das ist unglaublich. Man muss das selber nochmal durchdenken. Das ist ein ganz anderer Schritt, als wenn man es nur liest. Ja?
Ja, man studiert das Buch während dem Übersetzen. Das habe ich auch festgestellt. Aber das macht es auch anstrengend. Also Amerikas große Depression von Rothbard war halt ein dicker Schinken. Und da dann durchzusteigen, das ist ja vor allem musste ich dann auch, das ist im Gegensatz zu Mises dann auch noch voll und ganz amerikanisch, weil da kommen auch Finanzinstrumente vor, die man in Deutschland praktisch kaum kennt. Und dann musst du auch noch richtig viel recherchieren nebenbei. Und also keine Frage. Ich habe mal auf, ich weiß nicht mehr wo, irgendjemand sagte mal zu mir, er hat ein Hörbuch von mir mindestens dreimal gehört, weil er immer noch nicht durchgestiegen ist. Und ich schon so, echt, war das für dich so kompliziert? Und er dann so, ja, hast du das direkt beim ersten Lesen gecheckt? Und ich so, naja gut, ich hab's übersetzt. Ne? Also da muss man sowieso dann mehrfach durch jeden Satz durch. Ne?
Ja.
Also es macht mir auch Spaß. Also ich wollte jetzt einfach nur ein bisschen vergleichen, also was du vielleicht vom Sprachstil her ist, es finde ich jetzt sehr aufwendig, wenn man versucht, Mises originalen Stil nachzuahmen. Da muss ich gestehen, den Aufwand habe ich mir jetzt nicht gemacht.
Ludwig ist von der Sprache ein bisschen einfacher wie Antony de Saussay. Ja.
Ist einfacher.
Wobei Antony de Saussay sich auch super lesen lässt. Ich arbeite mit einer Lektorin zusammen und da achten wir auch beide drauf.
Bei Mises habe ich das Gefühl, er wird sehr ausführlich, deswegen sind Mises Bücher auch oft auch sehr viel länger, aber nicht anspruchsvoller, im Gegenteil, sondern es macht eher, es ist wie, als würde man Poesie lesen. Und Murray Rothbard ist so, bei dem habe ich einfach das Gefühl, der ist halt ein Genie. Der hat halt ein IQ von 150. Wenn ich bei dem was lese, dann habe ich manchmal den Eindruck, der überspringt jetzt 3-4 Sätze, wo ich Gehirnstützen brauche. Und der kommt so schnell in seinen Gedankensprüngen weiter. Gerade Anatomie des Staates fand ich so, da macht er manchmal Gedankensprünge, da brauche ich ein bisschen, um das zu begreifen. Das hast du bei Mises nicht so. Nee. Aber das merkt man dann auch in der Übersetzung. Und Rothbard bringt voll häufig so Einsätze, wo ich mir denke, das sollte ich auf Deutsch anders machen. Zum Beispiel, weißt du, was ein Miasma ist? benutzt Rothbard gerne. Miasma, das ist damals alt, du kennst noch diese Ärzte mit den langen Schnäbelmasken auf, ne? Okay. So Bilder hast du mal gesehen. Und das war halt damals, als die Ärzte geglaubt haben, fauliger Atem macht krank. Und dieser faulige Atem, der krank machen soll, das ist Miasma. Aber weil es nicht real ist, sondern ein Irrglaube aus der damaligen Medizin. Aber ich kann das nicht in einem Buch 2024 schreiben. Das ist irre. Das versteht keine Sau. Da müssen die Leute das erstmal nachschlagen. Deswegen versuche ich das manchmal zu umschreiben. Und das Problem habe ich bei Rothbard, das Problem habe ich bei Mises nicht.
Also Mises ist ein herausragender liberaler Autor mit einem, mit einer Bandbreite an Wissen. Das ist unglaublich. Ja,
ja, ja, also, total.
Also,
bei Jose ist halt eher ein jüngerer Autor, deswegen, da denke ich mir, diese Probleme mit altertümlicherer Sprache hast du wahrscheinlich dabei auch nicht, ne?
Nö. Wobei, das erste Buch war sehr anstrengend. Es waren sehr lange Sätze, das, was du da hast, den Gesellschaftsvertrag und die Trittbrettfahrer. Aber ja, ich finde diese Spieltheorie, den spieltheoretischen Ansatz, den finde ich sehr spannend. Den kenne ich gar nicht von der österreichischen Schule und so. Aber letztendlich geht es immer vom Individuum aus. Und das ist das Entscheidende. Es ist egal, ob man die Praxeologie nimmt oder das Nicht-Aktionsprinzip von Rothbard. Ja, letztendlich geht es immer nur von dem Individuum aus. Und dann ist schon mal hat man schon mal die richtige Richtung. Und der Feind ist der Staat. Das ist der Feind der Freiheit.
Ich habe hier deinen Gesellschaftsvertrag und die Trittbrettfahrer und der Gesellschaftsvertrag auch schon mehrfach benutzen müssen, weil wenn ich so ebenfalls sehr schnell ins Thema reinspringe und ich rede über solche Dinge wie ja den Staat abschaffen, und das geht dann den Leuten zu schnell, und dann sage ich so, ja, alles privatisieren, und dann verstehen sie zum Beispiel eine Feuerversicherung nicht und denken sich so, ja, okay, der eine hat eine Versicherung, der andere dann nicht. Und so, für mich ist es so, ich nehme einfach die Abkürzung und denke mir, Ökonomen sind intelligente Menschen, warum können die nicht etwas besser durchdenken als Politiker, die ganz, ganz weit weg sind und allen Leuten das einfach nur mit Zwang aufdrücken? Das ist doch nicht das Problem. Die Unternehmen machen das buchstäblich jeden Tag, zu entscheiden darüber, ob sie Trittbrettfahrer mitnehmen oder ob sie sagen, nee, wir müssen hier einen Riegel vorschieben, sonst machen wir Verlust. Wir sind intelligente Menschen, sowas überdenken wir. Aber trotzdem gibt es dann so jemanden wie Antonin de Jersey, der jedes dieser einzelnen Teilbereiche nimmt und einmal komplett durchdenkt und so die Leute schön akademisch an der Hand nimmt und sie durch diese Probleme führt. Ich finde das toll.
Es ist ein herausragender Logiker. Das ist echt unglaublich. Also ich mag den. Also, wie gesagt, zwei Bücher muss ich jetzt noch. Mhm. Es gibt einmal noch Justice in its Surroundings. Da geht es über die Gerechtigkeit. Und es gibt noch die politische Ökonomie. Dann habe ich praktisch alles von ihm übersetzt.
Ja.
Und wie gesagt, nächstes Jahr wird Rothbard 100. Vielleicht mache ich da auch was.
Ja, ich hätte einen Vorschlag für dich. Austrian Perspective on the History of Economic Thought. Das gibt es in zwei Teile. Das ist das letzte Buch, was er vor seinem Tod angefangen hat. Das soll sein riesengroßes, umfangreiches Werk werden. Hat ungefähr 1200 Seiten.
Ja, ja, klar.
Naja, ich hab's halt auch genannt bekommen. Ich kannte es noch nicht. Aber jemand hat mich im Zuge meiner Kickstarter-Kampagne darauf verwiesen. Hier, das ist das letzte umfangreiche Werk. Rothbard nimmt die gesamte Perspektive der Menschheitsgeschichte und stülpt die österreichische Schule drüber. Schau mal rein, ja, 1500 Moment. Seiten oder so.
Nein, die Serie ist nicht beendet.
Ja,
darüber habe ich mit Stefan Blankertz nämlich schon gesprochen. Es gibt noch einen dritten Band und der ist noch nicht, zu Papier gebracht, ja. Also drei Bände sind es eigentlich, ja.
Ja gut, aber Rothbard ist tot. Wer soll denn jetzt schreiben? Hoppe?
Ja, wie gesagt, man könnte das, es gäbe auf Video, gäbe es diese Bände, ja, gäbe es diese Videos, das könnte man auf Papier bringen.
Ach krass. Da hat
Stefan Blankertz drüber gesprochen, ja.
Ja, cool.
Dann wär's komplett.
Da müssen wir uns mal mit dem amerikanischen Mises-Institut auseinandersetzen, dass wir sowas hinkriegen. Aber wäre schon beeindruckend. Ich finde das cool.
Also wenn ich, da kriege ich kein Ende, das kann ich alleine nicht machen, das geht nicht. Das kann ich nicht.
Ja, weiß ich nicht, ich tue mich schwer damit, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, weil ich habe auch immer Proofreading, also so Korrekturlesen geht schon, oder Lektorieren, aber dann muss einmal die komplette Arbeit zusammen sein, statt im Text zu unterbrechen, sonst benutzt man manchmal unterschiedliche Wörter, ich finde das nicht gut.
Also an einem Buch setze ich ein ganzes Jahr,
Ja. Ja, kommt drauf an, welches, klar. Sowas Langes. Ja gut, ich mache es Vollzeit im Gegensatz zu dir. Dann ist es vielleicht auch noch ein bisschen was anderes.
Ja. Es macht aber Spaß, also sonst würde ich es ja nicht tun.
Mir macht das Übersetzen auch Spaß, aber ich finde es vor allem wichtig. Also ich finde wichtig, weil wir haben eigentlich die kompletten grundlegenden Ideen und wer hat das sonst? Das haben die Marxisten. Die haben ein grundlegendes Weltbild, das ist halt inhaltlich falsch. Aber sie haben dieses geschlossene Weltbild. Und die Konservativen haben es nicht. Und wir als Liberal-Libertäre müssen es halt haben. Wir können es vorlegen, aber es ist auf Deutsch einfach noch nicht verfügbar. Und da denke ich mir, das muss jemand zur Verfügung stellen, damit es zumindest da ist. Weil was im Internet ist, das kriegst du sowieso nicht mehr daraus. Aber die Leute müssen es zur Verfügung haben, damit sie sich aufgrund dessen ihr Weltbild zusammensetzen können. Ja, und nicht Englisch können müssen.
Es ist halt ein Wettbewerb der Ideen. Und das ist wie beim Kaufmann, der halt seine Waren da vorlegt, ja. Wir legen halt das Buch davor, die Texte, und das muss jetzt dann nur noch gelesen werden, ja. Ist natürlich ein ganz anderes Thema. Aber wir gehen halt in Vorleistung und wir haben die besseren Argumente, ja. Die Liberalen, Libertären haben die besseren Argumente. Wir haben die Moral auf unserer Seite. Ja, richtig. Es funktioniert. Ja, unsere Ideen haben immer funktioniert. Deutschland ist das beste Beispiel. Ja, und Deutschland ist auch ein schlechtes Beispiel, dass es nicht funktioniert. Also der DDR, Zusammenbruch des Ostblocks. Ja,
ja.
Also Anmaßung von Wissen, das kann nicht funktionieren.
Ja. Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert auch mit der Unterwürfigkeit und dem Gehorsam. Es ist so, wenn das in einem Unternehmen ist, dann funktioniert das hervorragend. Wenn das gegenüber dem Staat ist, dann funktioniert das sehr, sehr schlecht.
Ja, das ist halt der Unterschied zwischen Freiwilligkeit und Zwang, ja.
Exakt, das ist das Problem in Deutschland.
Ein Vertrag, den man nicht kündigen kann, kann es eigentlich nicht geben. Ja, deswegen ist ein fiktiver Vertrag Kaltvertrag. Ja.
Aber das muss man zu vielen Leuten noch beibringen, dass der Gesellschaftsvertrag nicht existiert.
Nein, das ist eine Fiktion. Basiat wusste es.
Und das auch schon vor über 200 Jahren.
Ja. Genau.
Ja, Burkhard, also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir verlinken auf jeden Fall Allmächtiger Staat in der Videobeschreibung. Vielleicht noch ein paar Bücher von De Gizet. Ich weiß gar nicht, wie viel hast du denn jetzt überhaupt ins Deutsche schon
übersetzt? Ich habe jetzt 6 Bücher und ich bin am 6.
Ja.
Und ja, kommt doch einiges zusammen. Aber macht Spaß, wie gesagt. Selber was produzieren, was machen. Ja.
Genau. Ja, fantastisch.
Wenn ich die Bücher hier lese, außerdem ist mein Schrank voll, wie du siehst, dann lese ich halt vielleicht nicht ganz so viel, und produziere mal ein bisschen was.
Ich würde vorschlagen, sobald du mit Röpke fertig bist, sprechen wir einfach darüber nochmal.
Gerne. Deine interessante Persönlichkeit, ja.
Mhm. Jawohl, dann wenn du noch irgendwelche Abschiedsworte loswerden möchtest,
ja, vielen Dank für die Einladung. Also wer Ludwig von Mises,
sehr gerne, immer wieder,
ist ein herausragender Autor. Man kann eigentlich jedes Buch von ihm kaufen, muss man einfach lesen, also
und muss man auch bekommen, gibt auch nicht alles.
Ja, aber die deutschen Bücher gibt es ja alle und es gibt auch viele als PDF. Also Ludwig von Mises muss man einfach gelesen haben, sonst das war kein richtiger Österreicher. Also sorry, das geht nicht.
Sowieso. Nee, an Mises führt kein Weg dran vorbei. Da kann ich nur zustimmen. Ja. Super, alles klar. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Dann hoffentlich bis bald wieder.
Ja, bis die Tage. Tschüss, Andreas. Ciao. Tschüss.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.